Kinder. Nee, die müssen heute oben bleiben, oder? Nee, für Kinder gibt es ein Programm, glaube ich. Jetzt oder nie? Kids. Schön, dass ihr da seid. Dass so viele von euch gekommen sind. Schön, wenn ihr online dabei seid, also im Livestream oder in der Aufzeichnung später. Ich finde es richtig toll, wenn wir so zusammenkommen. Also ich freue mich immer, Leute zu sehen. Also ich bin ja auch so ein Beziehungsmensch und ich freue mich dann immer, wenn man sich sieht, wenn man ja, Gottesdienst zusammen feiert. Aber ich glaube, da steckt auch noch mehr dahinter. Also ich bin fundamental davon überzeugt, dass wir als Christen gemeinsam auf einem Weg unterwegs sind. Dass wir gemeinsam mit Gott unterwegs sein sind. Ich glaube, alleine Christ sein Leben, das funktioniert nicht so richtig. Ja? Also man kann schon irgendwie, man ist ja alleine für seinen Glauben verantwortlich. Ich glaube, ich habe das neulich auch gesagt, keiner kann für jemand anders glauben. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Aber auf dem Weg, Christ zu sein, ist man gemeinsam unterwegs. Das ist eine gemeinsame Angelegenheit. Deswegen freue ich mich über den Sonntag. Ja, das ist so ein Ort, wo wir wirklich alle zusammenkommen können. Viele von euch sehen sich ja unter der Woche schon irgendwo in Hauskreisen oder Gebetskreisen oder Familien oder so. Aber ja, sonntags wirklich alle, ja, oder viele zumindest, zusammenzukommen, das ist schon ein zentrales Element unseres Glaubens. Und ich habe letzte Woche da schon angefangen, drüber zu reden. Das kommt daher, dass ich glaube, dass wir fundamental als Menschen, als Gemeinschaftswesen geschaffen worden sind. Wir Menschen sind angelegt für Gemeinschaft. Menschen sind für Beziehungen geschaffen. Und das kommt wiederum daher, und ich rekapituliere jetzt noch mal ein bisschen, was letzte Woche dran war, ja, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Falls euch das interessiert, falls ihr da mal tiefer reinschauen wollt, auf dem YouTube-Kanal gibt es die Predigt, dann könnt ihr euch Teil 1 mal anhören. Aber ihr versteht Teil 2, glaube ich, auch ohne. Aber ich fasse noch mal die wichtigsten Punkte zusammen. Ich habe gesagt, Gott ist schon ein Beziehungswesen. Gott ist in sich selbst der Beziehung. Wir sprechen jetzt im Theologensprech von der Dreieinigkeit Gottes. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und die leben mit sich selbst in der perfekten Gemeinschaft so eng, so liebevoll, so perfekt harmonisch zusammen, dass das eigentlich eins ist. Gott ist einer und nicht drei, aber irgendwie doch drei. Und wenn ihr das genauer wissen wollt, wie gesagt, letzte Woche mal reinschauen. Und deswegen hat Gott den Menschen geschaffen nach seinem Bilde, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen, nicht physisch jetzt unbedingt, ja, unser Körper vielleicht auch, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber vor allem ja, auf einer seelischen Ebene. Unsere Seele ist einfach Gott entsprechend. Wir sind Gemeinschaftswesen. Gott will uns drin haben in dieser Beziehung, in dieser Freundschaft, in dieser, mit sich selbst im Einklang sein. Und dafür sind wir geschaffen. Wir haben darüber hinaus natürlich einen Verstand, einen freien Willen, eine Ethik, eine Moral, ja, all diese Eigenschaften, die uns ausmachen. Und dafür hat Gott uns geschaffen. Und ich habe dann weiter erklärt, dass wir diese Beziehung kaputt gemacht haben. Ja. Es wird uns in der Bibel ganz am Anfang erzählt, Adam und Eva und wie die dann vom Baum der Erkenntnis essen und plötzlich gehen ihnen die Augen auf. Und ich habe die These aufgestellt, ich habe gesagt, nicht die Handlung an sich ist das eigentlich Verwerfliche, dass die jetzt von diesem Baum gegessen haben, sondern was daraus folgt. Und was daraus folgt, ist, dass die Beziehung kaputt geht zu Gott. Ja, die beiden verstecken sich und die binden sich irgendwelche Schürze um, irgendwelche Feigenblätter und sie wollen Gott aus dem Weg gehen und fangen an, sich gegenseitig zu beschuldigen. Und diese ganze Beziehung zu Gott geht kaputt, sie geht vor die Hunde, wir haben es richtig versemmelt. Und ich habe gesagt, das ist ja nicht nur Adam und Eva, sondern das sind ja auch wir. Die beiden wussten, sie sollen nicht vom Baum essen. Und wie oft machen wir Dinge oder sagen Dinge, wo wir eigentlich wissen, das ist jetzt nicht gut. Wenn ich das und das sage, im Streit, dann ist die Freundschaft kaputt. Ja. Wie oft passiert sowas, dass wir einfach Dinge tun, von denen wir eigentlich wissen, dass es nicht in Ordnung ist. Und dann setzt sich das weiter fort über Kain und Abel. Auch die beiden verbocken es, die versemmeln es so richtig. Und wenn ihr euch die Bibel mal durchlest, keine Ahnung, ob ihr das mal gemacht habt, ja, also ich lade immer dazu ein, lest euch das Buch mal durch. Es ist keine Geschichte von Helden. Also es geht ständig drum, dass jemand sein Leben gegen die Wand fährt, dass es irgendwer versemmelt. Ständig. Die Bibel ist keine Geschichte von Helden. Und die ganze Zeit geht es darum, von Abraham über das Volk Israel und die ganze Geschichte mit dem Propheten. Ja, keine Ahnung, schaut euch mal den Jona ein. Der ist verschluckt worden von dem Fisch, wisst ihr, oder? Lest euch mal das Buch durch, 4 Kapitel. Nur am Schimpfen, die ganze Zeit. Der Typ ist nicht zufrieden zu kriegen, ja? Also das ist kein strahlender Held. die ganze Zeit nur am Bruddeln. Ja, sagt man auf Schwäbisch. Versteht ihr, oder? Kranteln, bruddeln, schimpfen, ja, wie auch immer. Und gleichzeitig wird uns aber eine zweite Geschichte erzählt, die sind so ineinander verwoben. Und zwar die Geschichte, wie Gott dem Menschen nachgeht. Gott schafft den Menschen als Beziehungswesen und er ist von Anfang an dabei. Adam und Eva essen vom Baum der Erkenntnis und Gott ist da. Nicht als wütender, rachsüchtiger Gott, sondern abends, als der Abend kühl geworden ist, ist er da. Bei Kain und Abel, schon vor der Kain irgendwie zur Handlung kommen kann, ist Gott da und er fragt Kain, was guckst du grandig? Und jedes Mal distanziert sich der Mensch aber von Gott. Ja, der Kain will nichts mit Gott zu tun haben, sagt ihm nicht die Wahrheit, schlägt lieber seinen Bruder tot. Und so geht es die ganze Zeit. Gott ist dabei und Gott versucht, den Kontakt zu halten mit Abraham und mit dem Volk Israel und durch die Propheten und so weiter, bis er schließlich selber Mensch wird. Gott selber wird Mensch, Gott wird anfassbar. Gott kommt als kleines Baby in so eine Krippe zur Welt. Also nicht in einem großen Palast oder sonst irgendwas, sondern als kleines Baby in so einer kleinen Krippe drin. Nahbar, anfassbar. Und er wird selber Mensch und er zeigt uns, wie eine gesunde Beziehung zum Vater aussehen kann. Und schließlich geht er selbst ans Kreuz. Weil die Konsequenz von dem, dass wir als Menschen nicht perfekt sind, dass wir es gegen die Wand fahren, dass wir es versemmeln, ist, dass jemand sterben muss. Und es klingt jetzt völlig abgefahren. Ja, warum muss da jemand sterben? Warum soll da eigentlich jemand ans Kreuz gehen? Ich habe da doch nicht danach gefragt. So schlecht bin ich eigentlich gar nicht. Und ich habe das letztes Mal versucht, so ein bisschen deutlich zu machen mit diesen Kreisen und Pfeilen. Könnt ihr euch erinnern, die da waren vielleicht? Ich habe gesagt, wenn Gott hier ist und wenn Gott alles Gute ist, die Liebe ist, wenn aus ihm alles Leben kommt und ich tue jetzt was, was lieblos ist, dann entferne ich mich doch, jetzt optisch gesehen, das ist ein Beispiel, ne? Entferne ich mich doch von der Liebe. Ich tue etwas, was lieblos ist, das heißt, ich bin nicht in dem Bereich, wo Liebe ist, wenn ich Liebe räumlich definiere. Also entferne ich mich da davon. Wenn die Liebe aber bei Gott ist, entferne ich mich damit von Gott. Gott ist die Liebe, heißt im 1. Johannesbrief, ja, 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Gott ist Liebe. Und das heißt, wenn ich lieblos handle, dann entferne ich mich doch von Gott, letztlich. Und wenn aus ihm alles Leben kommt, dann gehe ich doch dorthin, wo kein Leben ist. Und wenn Gott sagt, wenn ihr von dem Baum esst, wenn ihr Falsches tut, dann müsst ihr wirklich sterben, dann ist es keine Drohung. Es ist nicht, ihr esst vom Baum und dann töte ich euch, sondern es ist ein Aufzeigen von Konsequenz. Und das ist ein Unterschied. Wenn ein Kind zur Steckdose läuft und anfängt reinzufassen und der Vater sagt, wenn du da reinfasst, kriegst du eine gewischt, ist das eine Drohung oder ist das eine Konsequenz? Ja, der Vater schlägt das Kind ja nicht, sondern das kriegt eine gewischt, oder? Jetzt ist ein Kind, ne, ist ein schlechtes Beispiel, weil das Kind hat vielleicht jetzt überblickt die Konsequenzen noch nicht. Natürlich nimmt man ein Kind weg, aber wir haben den freien Willen. Wir wissen, dass uns das nicht gut tut, wenn wir Dinge tun, die uns nicht gut tun. Und trotzdem tun wir sie. Wir sind unterwegs in unserem Leben und wir tun ständig Dinge, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Also wenn wir uns mal ehrlich reflektieren, immer wieder tun wir doch Dinge, wo wir eigentlich wissen, naja, hilfreich ist das jetzt nicht. Und wenn unser eigenes Leben jetzt uns so perfekt vorkommt, dann müssen wir ja nur mal im weiteren Umfeld schauen, in der Familie oder weltweit im Kontext, ja, und sehen das sofort. Also der Mensch ist einfach nicht perfekt. Aber er hat einen freien Willen, ja. Und das heißt, dieser Tod ist eine logische Konsequenz, er ist keine Drohung Gottes. Jetzt musste einer dafür sterben. Klar, Gott ist da, Gott ist allmächtig, Gott ist allumfassend und der Mensch tut etwas, um sich davon zu entfernen. Das heißt, die Konsequenz ist Tod. Wenn ich mich vom Leben entferne, dann bleibt da nur der Tod. Das heißt, der Mensch könnte sterben und Gott existiert einfach weiter. Also ich spreche jetzt nicht von dem physischen Tod, ja, das ist auch eine Konsequenz, aber eigentlich geht es um den tieferen, um den seelischen, um den geistlichen Tod. Ja. Das ist die eine Option. Die andere Option ist, Gott stirbt. Weil wenn die andere Partei weg ist, kann ich ja nicht mehr davon getrennt sein. Soweit so klar? Ja? Also Gott stirbt am Kreuz, Gott nimmt diese Konsequenz der Sünde auf sich und er macht uns gerecht. Gott geht ans Kreuz und er stirbt dort. Und das ist so eine Sache, ich glaube, wir sind alle so in so einem christlichen Kontext aufgewachsen. Wir sind alle irgendwie mit diesem Gedanken aufgewachsen, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und es klingt so normal. Ja? Und da haben wir so ein schönes Kreuz da stehen oder vielleicht habt ihr auch ein schönes Kreuz zu Hause hängen. Ja? Und irgendwie zeigt das nicht die Dimension. Ich meine, Gott stirbt am Kreuz. Da kann man eigentlich, das kann man gar nicht verstehen, was da passiert. Dass Gott überhaupt Mensch wird. Und dass er dann an so ein Kreuz geht. Also vielleicht nicht so ein Kreuz, sondern eher solche Balken hier. Und dass er da dranhängt und dass er wirklich stirbt und dass Gott tot ist. Der Spruch wird plötzlich wahr. Gott stirbt am Kreuz und macht uns gerecht dadurch. Das ist eine Dimension, die wir eigentlich gar nicht erfassen können. Und für die wir auch nichts können. Ich meine, das ist der Vorteil, dass wir jetzt 2000 Jahre später leben. Wir können nichts dafür. Ich habe nicht danach gefragt, dass Jesus ans Kreuz geht. Wir können da nichts dafür. Ich habe ihn nicht gefragt. Ich habe das nicht gewollt. Ich habe es auch nicht gewollt. Ich bin einfach nicht gefragt worden. Das ist vor 2000 Jahren passiert. Ich kann da nichts dazufügen. Ich kann da nichts ändern. Ich kann das nicht beeinflussen. Ich kann es annehmen oder sein lassen. Wir können da nichts machen. Und das ist eine wunderbare Botschaft eigentlich, oder? Diese Vorstellung, dass wir da irgendwie was dafür tun müssen, dass wir da irgendwie gerecht werden müssen, dass wir erstmal gute Christen sein müssen, damit das für uns gilt, ist doch Quatsch. Das ist doch schon passiert. Wir können das einfach nur für uns annehmen. Wir können sagen, ja, ich möchte diese Beziehung zu Gott, dem Vater, wieder haben. Ich möchte diese Beziehung wieder aufnehmen. Ich möchte es für mich annehmen. Ich will einfach mit Gott in Harmonie leben. Und das darf ich annehmen, da darf ich einfach Ja dazu sagen. Und ich kann und soll und darf da gar nichts weiter dazu tun. Der Tod am Kreuz macht uns gerecht. Und das ist die gute Botschaft. Das ist Evangelium. Wir brauchen nichts tun. Gott hat alles schon erledigt. Und du kannst jetzt Ja dazu sagen oder Nein. Und vielleicht klingt es manchmal auch ein bisschen abstrakt, ein bisschen irgendwie philosophisch, ein bisschen abgefahren, ja, was ich hier erzähle. Und vielleicht sagst du, hä, was? Hier ist Gott und da und Pfeile und Kreis. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Kein Problem. Probier das einfach mal aus. Also ich möchte dich einfach einladen, wenn du damit nichts anfangen kannst, wenn du sagst, hey, irgendwie mit diesem Gott da Ja zu sagen, das, ich durchsteige das noch alles nicht. Kein Problem. Du musst nicht alles verstehen. Probier das einfach mal aus. Das ist meine Herausforderung vielleicht an dich heute, wenn du das noch nicht gemacht hast. Ich weiß ja nicht, ich kann ja nicht in eure Herzen reinschauen. Aber wenn du das noch nicht gemacht hast, probier das einfach mal aus. Weil was hast du zu verlieren? Probier es mal 4 Wochen aus, also nicht so einen Nachmittag, einen Abend oder so. Ja, ist vielleicht irgendwie ein bisschen wenig für so eine tiefgreifende Wahrheit oder für so eine tiefgreifende Sache. Ja, sondern probier es mal 4 Wochen aus. Sag Jesus, ja, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich will es für mich annehmen. Wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben. Dann verändere mich, dann sei bei mir. Und dann erzähl mir nach 4 Wochen, was passiert ist. Bin ich gespannt drauf. Einfach mal ausprobieren. Weil was hast du zu verlieren? Entweder gibt es Gott nicht, dann hast du nichts verloren, außer vielleicht ein bisschen Zeit. Oder du hast das genialste Geschenk bekommen aller Zeiten. Nämlich versöhnt zu sein mit Gott, versöhnt mit deiner Umwelt, versöhnt mit allem, was es gibt. Und das können wir, wie gesagt, einfach machen, ohne dass wir was dafür bringen können. Das ist nämlich Gottes überfließende Vaterliebe. Dass er bis ans Kreuz geht, dass er alles mit uns geht, jeden Schritt mit uns geht und sogar bis ans Kreuz geht, dass er die Konsequenz letztlich von dieser Trennung auf sich nimmt. Und dass wir da nichts tun können, das lesen wir überall in der Bibel. Ich habe jetzt beispielhaft einen Vers rausgesucht aus dem Galaterbrief. Ja, weil da ist der Paulus ganz deutlich und ihr wisst, dass ich den Galaterbrief mag. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Ja, ein guter Christ zu sein, bringt dich nicht weiter. Das macht dich nicht gerecht. Wenn wir versuchen, das Gesetz zu halten, wenn wir versuchen, gute Christen zu sein, ist schön, ist nett, aber bringt uns keinen Schritt weiter. Bestehen können wir nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und darum haben wir an ihn geglaubt, um durch den Glauben vor Gott bestehen zu können. Also durch das, was er eh schon getan hat. Und nicht durch die Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Befolgen des Gesetzes gerecht werden vor Gott. Boah, da wiederholt er das 3-mal in einem Satz, ja, um das ganz deutlich zu machen. Wir können gar nichts dazu beitragen. Und das Coole ist, wir können jetzt einfach Ja dazu sagen und müssen nicht mehr machen und wir kriegen sogar noch einen Bonus obendrauf, den Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, was du für eine Beziehung zum Heiligen Geist hast. Also, ich persönlich, ich tue mir da ein bisschen schwer irgendwie immer damit. So, es gibt so Gott, den Vater, der da alles geschaffen hat, der das Universum gemacht hat, ja, Genesis 1 und so, das habe ich letzte Woche, habe ich da ganz viel dazu erzählt, und der das Universum geschaffen hat, und die ganzen Sterne und die ganze Natur, alles, was wir anfassen können, ja, okay, damit kann ich was anfangen. Und dann gibt es Gott oder diesen Aspekt Gottes, dass Gott auch Jesus ist, dass er Mensch geworden ist, dass er rumgelaufen ist und anfassbar war und begegnbar war. Und da gibt es diese ganzen Geschichten auch schön irgendwie im Neuen Testament, in den Evangelien. Und dann gibt es noch so den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so geht, aber mir geht es so manchmal. Das ist so noch so eine Zugabe, der Heilige Geist. So wie, weiß nicht, Batman, Robin und Alfred. Ja, kennt ihr? Ja, hier gibt es irgendwie auch noch. Er sagt jetzt nicht allen was, aber vielleicht für ein bisschen die Jüngeren. Den Heiligen Geist gibt es halt auch noch so, aber das ist eigentlich eine völlig verkehrte Sichtweise auf die Dinge. Der Heilige Geist ist Gott selbst. Gott selbst, der sich so verändert, dass er in uns Wohnung nimmt. Ja, es gibt Gott, den Vater, habe ich gerade gesagt, Jesus. Ja, und Gott als Schöpfergott in seiner Allmacht, der könnte ja gar nicht in uns wohnen. Ja, wir würden das gar nicht verkraften, unsere physische Form könnte das gar nicht aushalten. Jesus ist ja ein Mensch, also Gott und Mensch gleichzeitig, kann auch nicht in mir wohnen, der kann vielleicht dabei sein oder so, aber er ist wieder aufgefahren in den Himmel, und dann gibt es Gott, den Heiligen Geist, der in mir Wohnung nimmt. Gott wohnt in mir. Wenn das Ereignis am Kreuz die Verbindung, die Beziehung zu Gott wiederherstellt und da echte Beziehung ist, und keine Trennung mehr ist zwischen mir und Gott, dann ist der Heilige Geist in mir der vollkommene Ausdruck davon. Also ich meine, was für, es gibt keine Trennung mehr, könnte das besser beschreiben, als dass jemand in mir ist. Versteht ihr, wie ich meine? Wenn Gott in mir ist, dann gibt es wirklich keine Trennung mehr. Er ist wirklich in uns, unser Körper, unser physischer Körper ist Tempel des Heiligen Geistes, so heißt es in der Bibel. Gott ist wirklich da, er ist in meinem Leben. Diese Freundschaft, diese Beziehung zu Gott, das ist nicht was Abstraktes. Ja, dass man sagt, ja, die Beziehung ist wieder hergestellt und jetzt kannst du wieder beten. Oder jetzt irgendwann, wenn du gestorben bist, siehst du Gott. Nee, das ist jetzt hier, heute. Und das ist eine völlig neue Dimension, dieser Heilige Geist, der möchte uns Veränderung schenken. Der handelt jetzt in uns. Und das ist ein Versprechen und da kann ich eigentlich auch nichts dazu tun. Auch da wieder, wir können gar nichts machen, wir können das nicht verfügen. Ja, ich kann zu meiner Bekehrung nichts dazu tun, das ist vor 2000 Jahren geschehen, ja, dass da jemand am Kreuz für mich gestorben ist. Ich kann Ja dazu sagen oder ich kann das ablehnen. Ich kann sagen, ja, will ich nichts damit zu tun haben, glaube ich eh nicht. Die zwei Möglichkeiten gibt es, aber ich kann nichts tun. Und genau so ist es bei meinem Handeln. Ja, der Heilige Geist schenkt Veränderung. Der Heilige Geist ist der, der in mir ja, ein neues Wesen bewirkt, der mir Dinge aufs Herz legt, dass ich plötzlich vielleicht anders handle. Und ja, keine Ahnung, also wie das bei euch ist. Vielleicht ist es manchmal einfacher, diesen Schritt zu machen und auch nachzuvollziehen, wenn man vorher kein Christ war. Wenn man sagt, ja, ich habe nach meinen eigenen Regeln gelebt. Ich war unterwegs, ich hatte meinen eigenen moralischen Kompass, meine eigene Ethik und dann habe ich Jesus kennengelernt und er hat aus mir wie einen neuen Menschen gemacht. Ja, kennt ihr solche Lebenszeugnisse? So Leute lehrt man dann zum Go-In ein oder so und dann haben die was zu erzählen, ja, versteht ihr? So, das gibt's. Manchmal gibt es Leute, die sagen, ich bin heute ein komplett anderer Mensch, als ich mal war. Und das hat einen Vorteil, weil ich sehe diesen Kontrast. Und wenn ich in einer pietistischen Familie vielleicht aufgewachsen bin, dann bin ich vielleicht aufgewachsen, und ich weiß alles, was man so tut als Christ, versteht ihr? Und dann werde ich Christ, dann sage ich, okay, ich gebe jetzt Jesus mein Leben und ich habe vorher aber alles schon so gemacht, weil ich weiß, wie man sich verhält. Und dann ist es schwierig, manchmal auseinanderzuklamüsern, was tue ich denn, weil ich denke, das macht man so als Christ. Und was für Dinge tue ich, die ich vielleicht wirklich authentisch, die mir Jesus aufs Herz legt, die mir der Heilige Geist aufs Herz legt, wo der Heilige Geist sagt, hey, hier möchte ich dich verändern, in diesem, jenem Bereich. Und ich lade dich ein, also falls es dir so geht, möchte ich dich einladen, dass du dir mal Zeit nimmst, auch vielleicht über einen längeren Zeitraum, dich das selbst zu reflektieren. Was tust du, weil du versuchst, ein guter Christ zu sein, weil man das halt so macht? Und was tust du, weil der Heilige Geist in dir wirkt und dein Wesen verändert? Und das ist nicht leicht rauszufinden, ich weiß auch nicht, auch für mich nicht, vielleicht wird man da auch nie den vollen Durchblick haben. Aber wir dürfen dafür beten. Und es ist eine wunderbare Sache, dass, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir dieses Geschenk von Jesus am Kreuz, diese Versöhnung annehmen, dass wir dann den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Das knistert wieder, gell? Bin ich das? Möglich. Ja. Naja, wir werden sehen. Wir bekommen den Heiligen Geist geschenkt. Und lasst euch da auch nichts Falsches erzählen. Wenn wir den Schritt machen, wenn wir zu Jesus dazugehören wollen, wenn wir sagen, ja, ich nehme dieses Geschenk am Kreuz an, ja, ich möchte zu dir gehören, Jesus, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Und da gehen zurzeit viele Irrlehren rum und falsche Verständnisse dieser ganzen Sache. Und da möchte ich euch mal ganz klar sagen, das ist so. Wenn du glaubst, bekommst du den Heiligen Geist. Es gibt zurzeit viele so Ideen, dass es heißt, ja gut, da muss noch irgendwas Besonderes passieren. Da musst du eine Weile im Glauben sein. Oder da musst du noch einen speziellen Kurs machen. Oder dann musst du Pastor Bob es für dich beten. Oder keine Ahnung, irgendwas. Ja, musst dreimal am Altar tanzen, ich weiß es nicht. Irgendwelche Sachen. Und dann kriegst du den Heiligen Geist. Und biblisch gesehen ist das nicht so. Du kommst zum Glauben und du bekommst den Heiligen Geist. Und jetzt sitzt du vielleicht da und sagst, ja Sven, das ist schön und gut, aber ich habe das nicht gespürt, ja, als ich gläubig geworden bin, als ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe. Das kann sein, das ist mir auch so gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin christlich aufgewachsen, ich bin in einer frommen Familie, wie fromm kann eine Familie sein, gell, wenn wir ehrlich sind. Aber nee, meine Eltern waren gläubige Menschen und die haben mich im Glauben erzogen und irgendwann bist du dann so 10, 12 und dann heißt es, ja, jetzt musst du selber eine Entscheidung treffen, oder? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du ein oder andere nachvollziehen, vielleicht nicht alle von euch. Aber dann ist man so an dem Punkt und dann sagt man, ja, keine Ahnung, willst du Jesus gehören? Also ich habe das dann so gebetet, ja, abends in meinem Bett, habe gesagt, lieber Herr Jesus, möchte zu dir gehören, ich möchte mein Leben mit dir leben und ich habe so drauf gewartet, weil in den Zeugnissen war das immer so, da haben die Leute so erzählt, ja, und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben und dann so ein Feuer in mir gewesen, ja, oder ist mir ganz warm geworden und dann habe ich das so der Heilige Geist gespürt. Ja, kennt ihr so Geschichten? Und ich habe dann so gewartet und habe so betet und es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert, ja, für die Nichtschwaben. Nichts ist geschehen. Und ich habe dann gedacht, ja, vielleicht habe ich es falsch gemacht. Und dann habe ich das mehrfach gemacht, immer wieder Jesus mein Leben eingeladen. Und das war dann okay für mich, also ich habe mich irgendwo damit abgefunden, habe gedacht, okay, vielleicht passiert da nichts, vielleicht wirkt Gott heute auch nicht mehr auf diese Weise, aber ich habe weiter gebetet und habe gesagt, Jesus, ich möchte es erfahren, ich möchte es ausspüren. Zeig mir mal, dass du wirklich da bist. Und das hat Jahre gedauert, aber ich war dann irgendwann so als Teenager mal auf einem Pro-Camp, auf so einem Teenager-Zeltlager, ja, für die, die das vielleicht nicht kennen. Und das war morgens, ich weiß es noch wie gestern, morgens bei der Andacht im Zelt, ja, 10 Leute liegen da in ihren Schlafsäcken noch, es ist noch kalt draußen, irgendwie der Zeltmensch erzählt halt irgendwas, der Aufpasser, der Mitarbeiter, ich habe nicht zugehört, keine Ahnung, ich war mit meinen Gedanken woanders und smals plötzlich, mir fehlen andere Worte, es zu formulieren, kam es so über mich. Ja, also es ist jetzt eine Formulierung, aber es war wirklich so. Plötzlich hatte ich dann ganz tiefen, persönlichen Eindruck von der Größe Gottes. Wie klein ich eigentlich bin und wie groß und majestätisch Gott eigentlich ist. Das war wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich lüge da nicht, es war wirklich so auch ein bisschen von Furcht begleitet, aber keine Angst in dem Sinn. Ja, ich habe letzte Woche habe ich dieses Beispiel gebracht, habe gesagt, ja, man müsste sich mal so eine Ameise vorstellen, die in meine Küche krabbelt. Ja, könnt ihr euch erinnern an dieses Beispiel? Und wenn die so einen Moment der Selbsterkenntnis hätte, wie groß ich bin und wie sehr sie vielleicht gerade auf dem falschen Weg ist. Ja, und so ein Moment war das, dass ich gemerkt habe, wie groß Gott ist. Aber dieser Moment oder diese Erkenntnis, die hat jetzt nicht in eine Angst umgeschlagen oder so, nee, vielmehr in eine Ehrfurcht und in eine Liebe Gottes und in eine Anerkennung dessen, wie groß er ist und auch diese Zweifel, die ich vielleicht noch hatte, ob es Gott gibt, ob Gott heute noch handelt, waren eigentlich ausgeräumt. Und falls es dir auch so geht, falls du sagst, ja, ich habe Jesus jetzt noch nicht in meinem Leben erlebt, dann lade ich dich ein, also ich habe es auch so gemacht, dann bete ruhig drum, dass Gott dir das mal schenkt. Dass Gott dir so Momente schenkt oder so einen Moment schenkt. Das ist nicht letztlich, was uns zum Glauben bringt oder beim Glauben halten soll. Also Wunder oder solche Ereignisse sind nicht, was wir zum Glauben brauchen. Ich stehe nicht jeden Morgen mit diesem Gefühl auf, glaubt mir, Ja, fragt mal meine Frau. Also ich brauche 2 Tassen Kaffee, dann können wir weiterreden. Ja, also ich sprühe jetzt nicht jeden Morgen vor Energie und der Heilige Geist lebt in mir und jeden Tag ist wunderbar. Nee, vielmehr ist der Heilige Geist natürlich in meinem Leben da und er wirkt auch und er verändert mich auch. Aber ganz oft ist es einfach ein stetiger Prozess. Und wenn ich dann zurückschaue und denke, okay, wie hast du vielleicht vor 5 Jahren noch gehandelt oder gedacht oder manche Sachen gesehen, da hast du dich ganz schön verändert. Da hast du einen Entwicklungsprozess durchgemacht. Und den spürst du nicht jeden Tag, volle Kanne. Aber du kannst Gott auch darum bitten, dass er dir das mal zeigt. Und wie gesagt, das kann sein, dass der Heilige Geist uns auch mal in so eine Furcht reinführt, in so eine Erkenntnis reinführt, uns die Augen öffnet, ja, und uns auch verändert. Und dazu braucht es aber eine Bereitschaft auch ein Stück weit. Also ich habe vorher gesagt, wir können nichts dazu tun. Und es stimmt auch, wir können nichts aktiv tun. Wir können das Geschenk vom Kreuz einfach annehmen und wir können den Heiligen Geist in unser Leben aufnehmen. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Ich kann nichts tun, ja, ich kann nicht irgendwie den Heiligen Geist jetzt irgendwie beeinflussen oder so. Also ich kann ihn nicht irgendwie stärker machen, aber ich kann mich öffnen oder nicht. Und das ist ein Unterschied. Ich kann mich dieser Veränderung unterziehen. Ich kann da offen dafür sein oder ich kann das ablehnen. Und den Unterschied gibt es schon. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir als Christen vielleicht manchmal so zum Glauben kommen, ja, diesen Bekehrungsschritt machen, kriegen den Heiligen Geist und dann schreibt man vorne in unsere Bibel rein, okay, am 7.1.88 bin ich zum Glauben gekommen und dann macht man genauso weiter, oder? Dann geht es genauso weiter, ja, man ist ja gerettet, ja, man hat es ja vorne in der Bibel stehen, aber ich schnauze meine Mitarbeiter noch genauso an, ich bin daheim immer noch genauso unmöglicher Ehemann und Vater und alles mache ich genauso weiter. Und da müssen wir aufpassen, liebe Geschwister, da müssen wir schon aufpassen, dass wir da nicht auf einen Weg kommen, der eigentlich billige Gnade ist. Ja, dass ich sage, ja okay, ich nehme die Errettung nehme ich mit. Und dann lebe ich halt mein Leben weiter für mich. Ich mache mal ein Beispiel, ja, ein bisschen weiter entfernt. Ja, nicht, dass sich jetzt jemand angesprochen fühlt. Ich spreche auch zu keiner einzelnen Person übrigens heute Abend. Also nicht, dass ihr heimgeht und denkt, hat er...
Gibt es eigentlich auch christlichen Ehrgeiz?
Christlichen Ehrgeiz. Ursel, da muss ich drüber nachdenken. Okay? Lass uns nachher drüber reden. Muss ich anschließend an die Predigt drüber nachdenken, sonst verliere ich meinen Faden. Okay? Wie gesagt, manchmal kommt es mir so vor, dass wir unterwegs sind und nichts ändern. Nicht, dass sich jemand angesprochen fühlt. Gell? Nicht nach Hause gehen und grübeln, hat er mich gemeint oder so. Ich spreche zu keiner einzelnen Person, aber immer mal wieder fallen mir so Sachen auf und ich denke, ja, sind wir da eigentlich auf diesem Weg unterwegs? Lassen wir uns wirklich verändern? Haben wir wirklich eine Bereitschaft zur Veränderung? Oder leben wir einfach als gute Christen, ja, so wie wir es halt gelernt haben, wie wir aufgewachsen sind. Und ich mache euch ein Beispiel, das ist unverfänglich, weil das ist schon lange, lange her. Nämlich der Ivan der Schreckliche war das, wohl, sagt man, man schreibt es ihm so zu, der wollte eine griechische Prinzessin heiraten. Und ey, ihr Vater hat gesagt, ja, okay, alles klar. Also die haben das damals ja irgendwie unter den Männern ausgemacht, da sind die Frauen nicht lang gefragt worden. Aber der Papa von der Prinzessin, der hat gesagt, gut, du kannst die heiraten, aber die darf nur einen christlichen Prinzen heiraten. Du musst dich taufen lassen. Und der Ivan hat sich also aufklären lassen, ja, was damit auf sich hat. Und da hat man ihm erklärt, dass Jesus eben für Nächstenliebe und für Feindesliebe steht und dass dann halt nichts mehr ist mit Morden und Brandschatzen. Aber der Ivan hatte eine super Idee, der hat seine ganzen Ritter genommen und dann sind sie zum See, um sich taufen zu lassen. Und bevor sie dann rein sind, um sich untertauchen zu lassen, haben sie ihr Schwert aus der Scheide genommen, sind rein in den See und dann haben sie sich untertauchen lassen, aber der Arm mit dem Schwert, der war noch draußen. Der war nicht mitgetauft. Ihre Seele war getauft, sie waren errettet, aber der Arm, der konnte ja fröhlich weiter plündern, brandschatzen und morden. Super clever, gell? Ja, also billige, das funktioniert einfach nicht. Ja, ihr merkt schon, so. Jetzt ein bisschen überzogen, ein bisschen karikiert, aber das ist eine Variante, die nicht funktioniert. Und da, ja, sage ich euch einfach, überlegt mal, denkt mal drüber nach, wie ist das in meinem Leben? Tue ich die Dinge einfach, weil man es halt als Christ so macht, oder ist da wirklich ein Bedürfnis in meinem Leben gewachsen? Einfach mich verändern zu lassen, mich prägen zu lassen, mich führen zu lassen von Gott, vom Heiligen Geist. Was vielleicht auch manchmal so eine Sache ist, den 2. Punkt habe ich vergessen. Ich sollte mehr Notizen machen. Genau. Die billige Gnade funktioniert nicht. Nee, mir fällt das auch nicht mehr ein. Der Punkt ist, vielleicht sitzt du heute da und sagst, Sven, das ist wunderbar, was du erzählst, das erlebe ich in meinem Leben 100%. Ja, ich habe Jesus angenommen, ich habe dieses Geschenk der Gnade angenommen. Es ist eine wunderbare Sache. Ich habe mich mit Jesus versöhnen lassen. Ich lebe im Heiligen Geist. Ich erfahre diese Veränderung Tag für Tag. Es ist super. Besser kann es nicht laufen. Ja, also nicht alles in meinem Leben ist gut. Ja, nicht alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es ist eine Sache, die ich nicht missen möchte. Dann sage ich dir herzlichen Glückwunsch. Leb weiter so, mach es weiter so, bleib dran, ja, lad Jesus in dein Leben ein, weiter Veränderungen in dir zu bewirken, sei mit ihm unterwegs, das ist eine richtig gute Sache. Vielleicht sitzt du auch da und sagst, ja Sven, vielleicht ist es bei mir manchmal so, aber es gibt schon auch Sachen, die ich überdenken muss, ja, wo ich manchmal überlegen muss, wie viel Raum gebe ich auch dem Heiligen Geist, dann tu das, ja, sei auf diesem Weg unterwegs. Ja, hack's nicht ab mit einer billigen Gnade, mit einem Datum in deiner Bibel, sondern ja, lass dich immer wieder verändern. Mach immer wieder dein Herz auch auf. Lass dich echt verändern. Nicht nur das, was du tust, anpassen an Erwartungen, ja, an irgendeinen Frömmigkeitsstil, sondern überleg und hör auch immer wieder auf den Heiligen Geist, hör auf Gott in dir und frag, was willst du, wo willst du mich führen, wo willst du mich vielleicht verändern, wo legst du mir Dinge aufs Herz, ja, die wirklich auch passieren sollen in meinem Leben, die ich vielleicht umsetzen soll. Dann hör da drauf. Vielleicht sagst du auch, hey, ich kann da gar nicht so viel damit anfangen. Vielleicht kommst du auch schon lange in die Gemeinde, vielleicht sagst du, ja, ich habe das noch nie so ausprobiert. Ich bin da und ich weiß, wann man aufsteht und wann man sich wieder setzt und welchen Bibelspruch man jemand zur Ermutigung mitgibt und so, aber ich habe Jesus so richtig in meinem Leben einfach noch nie erlebt. Ich habe ja noch nie die Herzenstür aufgemacht. Auch das kann ja sein. Dann lade ich dich ein. Und ich sag dir eine Sache. Die Arme des Vaters sind immer offen. Die Arme des Vaters sind immer offen. Wir haben einen ganz großartigen Gott. Und der geht uns nach, Schritt für Schritt. Der möchte uns einladen zu einem Leben mit sich. Seine Liebe fließt immer über. Wir müssen da nichts dafür tun. Wenn du eine Sache heute mitnimmst, dann muss es dieses Bewusstsein sein, ich kann doch eh nichts dafür tun, ich kann es nur annehmen. Ich kann nur bereit sein für eine Veränderung. Ich kann es nur mein Leben einladen. Ich kann da nichts machen, ich kann da nichts verändern. Wir müssen wegkommen von diesem ständigen, ich muss ein guter Christ sein, ich muss ein netter Mensch sein, ich muss so und so handeln als Christ. Ich muss das und das tun und dann bin ich christlich. Wir dürfen es einfach einladen, Jesus einladen, einfach Ja sagen, ihn in unser Leben einladen. Ich meine, seine Liebe ist so überfließend, sie ist so genial. Gott ist den ganzen Weg seit Adam und Eva immer mitgegangen mit den Menschen. Und er war immer dabei und hat immer das Gespräch gesucht, immer den Austausch gesucht, immer die Umkehr angeboten. Und er hat alles erledigt, ist bis ans Kreuz gegangen. Und das ist so eine Sache, da reden wir einfach so drüber. Ich habe das vorher schon mal gesagt, also wie gesagt, wir haben das schöne Kreuze stehen oder so, oder bei uns zu Hause hängen. Und dann sagt man, ja, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Aber was das eigentlich bedeutet, dass Gott Mensch geworden ist. Gott ist ein allmächtiges Wesen. Gott hat die Welt, das Universum, ja, habt ihr schon mal so Dokus gesehen, wie groß das Universum ist, wie unvorstellbar riesig, wie viele Planeten und Sonnen und alles Mögliche es da gibt. Dieses ganze Universum, die ganzen Naturgesetze, die ganze Natur, die ganzen Tiere, das ganze Grünzeug, Gräser, Büsche, alles Mögliche. Habt ihr schon mal gelesen, wie viele Tierarten es gibt? Wie perfekt alles zusammen harmoniert, die ganze Ökologie. Den Menschen, jede Nervenzelle, jedes Gehirn, jedes Auge, all das hat er gemacht in 6 Tagen. War kein Problem für ihn. Hat er einfach mal gemacht. Dieses Wesen, das allmächtig, unsterblich, allgegenwärtig ist, allwissend, das liebt dich so sehr, dass es Mensch geworden ist und dass es ans Kreuz gegangen ist. Und gestorben ist. Das ist ein Konzept, das für ein ewiges Wesen eigentlich gar nicht denkbar ist. Gott ist gestorben. Und der Johannes sagt in seiner Offenbarung, als er da im Thronsaal Gottes steht, sagt er, ich sah das Lamm wie geschlachtet. Das heißt, selbst in alle Ewigkeit, selbst im letzten Moment der Geschichte, wird man Gott die Narben ansehen. Man wird die Verletzungen noch sehen, die es ihn gekostet hat, dich zu retten. Das ist diese Liebe. So sehr liebt Gott dich. Der hat alles getan, ist bis zum Äußersten gegangen. Und diese überfließende Liebe lädt dich ein zu einem neuen Leben, zu einer Veränderung. Nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, nicht nur alles wird gut. Manchmal ist Veränderung hart und schwer und manchmal ist es was, was wir nicht wollen. Aber wenn sie durch Gott geschieht, durch den Heiligen Geist, ist sie immer gut. Gut für unser Leben, gut für unsere Beziehungen, gut für unsere Gottesbeziehung. Und dazu lade ich dich ein, lass dir das schenken. Denk nicht, du musst es selber können. Diese Dimension übersteigt so sehr unser Verstehen. Was können wir da dazu beitragen? Was können wir machen? Gar nichts. Wir können es nur voller Dankbarkeit annehmen. Dieses Geschenk am Kreuz und dass Gott in unser Leben kommt und uns von innen heraus verändert. Das ist passiert durch Jesus Christus. Und deswegen wird und muss Jesus immer Zentrum unseres Glaubens sein. Wird immer Zentrum unserer Verkündigung sein. Also hier in der Gemeinde auf jeden Fall. Es wird immer um Jesus gehen. Ich bin schon gefragt worden, warum erzählst du immer von Jesus? Von was anderem soll ich denn reden? Es gibt nichts anderes, was es wert wäre, darüber zu reden, als von Jesus. Jesus wird immer das Zentrum bleiben. Ihm allein gebührt Lob und Anbetung und Ehre. Und das verändert unser Leben. Das verändert uns von innen heraus. Nicht das, was wir tun müssen. Und das führt zu einem glaubwürdigen Leben, dass wir das auch ausstrahlen, dass wir das sind, Salz und Licht. Nicht, dass wir versuchen, Salz und Licht zu produzieren oder nachzuahmen, sondern das ist Gott in uns. Ich möchte beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du ja bis ans Limit gegangen bist. Danke, dass du uns errettet hast, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du uns versöhnt hast mit dem Vater. Danke, dass wir das einfach im Glauben annehmen dürfen, dass wir nichts tun müssen, außer Ja zu sagen. Dass wir nichts tun müssen, um gut zu sein, um uns zu verändern und tolle Christen zu sein, sondern dass du das in uns machen willst. Mach, dass wir nicht wieder davonrennen oder uns schämen, wenn wir ja, Dinge verkehrt machen, wenn Dinge noch in unserem Leben sind, wo du uns noch nicht verändert hast, sondern dass wir viel mehr, noch mehr deine Nähe suchen. Noch mehr deine Veränderung ja in Anspruch nehmen. Danke, dass du da bist und danke, dass du in uns lebst. Amen.